Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jüdischen Widerstand oder gar Rache scheint es während und nach dem Zweiten Weltkrieg kaum gegeben zu haben. Das zumindest ist die breite öffentliche Wahrnehmung. Der Göttinger Rechtsanwalt und Autor Achim Dörfer setzt sich in seinem neuen Buch mit diesem Thema auseinander. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, heißt das Buch. Untertitel: Die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz und das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung. Und ich bin in Göttingen jetzt mit Achim Dörfer verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dörfer.
Guten Tag aus Göttingen.
Sie selbst stammen aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Sie sind Enkel und Kind von Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Und Sie haben sich auch, das merkt man in Ihrem Buch natürlich sofort an, Sie sagen es auch schon immer, mit der Geschichte der Familie beschäftigt. Aber wie kam dann der Wunsch auf, sich mit diesem besonderen Aspekt nochmal auseinanderzusetzen?
Es kam irgendwann der Tag, wo ich gemerkt habe, dass bei aller teils sehr detaillierte Erzählung über das Schicksal der Juden in Deutschland auch nach 1945, in den Lagern für Displaced Persons, das sehr eine Schilderung von äußeren Ereignissen war. Und mir fehlte da so dieses Innere. Was ist in den Leuten eigentlich vorgegangen? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass in meiner Familie eben auch sehr die äußeren Ereignisse erzählt wurden. Meine Großmutter kam dann aus dem Konzentrationslager zurück. Meine Mutter kam aus dem Versteck zurück. Man hat sich irgendwie in Leipzig wiedergefunden. Die Wohnung war ausgebombt. Man hatte irgendwie seine Habseligkeit. Man musste wieder auf die Füße kommen. Aber dieses ganze Innere, wie ging's einem dabei? Und wie ging's einem vor allem damit, ja jetzt auf einmal unter lauter Mördern leben zu müssen? Das hat mir komplett gefehlt und das ist mir irgendwann aufgefallen. Und dann dachte ich, naja, also das ist ja auch für mich eine Unehrlichkeit. Ich möchte es gerne wissen. Ich möchte auch gerne so eine Haltung dazu haben. Ich möchte auch gerne Haltung lernen von meinen Vorfahren. Und ich möchte auch gerne Haltung dazu an meine Kinder weitergeben, weil es dann ja auch wiederum um ein Selbstbild geht. Möchte ich ein Selbstbild als Opfer haben oder möchte ich ein Selbstbild als ein Mensch haben mit allen Gefühlen, der einer Gruppe angehört, die all die Gefühle haben kann und auch soll, wie sonst auch.
Dieses Bild, was Sie gerade da heraufbeschworen haben, dass die Juden wie Opfer, also wie Schafe zur Schlachtbank geführt wurden, warum hat sich das überhaupt so in den Vordergrund gedrängt in der öffentlichen Wahrnehmung? Wollte man die Juden als Opfer beschreiben?
Also das nahm zum Teil seinen Ausgang auch von Juden selbst. Also auch Hannah Arendt zum Beispiel hat dieses Bild benutzt, weil es unterschiedliche Erlebnissphären da auch gab. Ich sage in meinem Buch, Hannah Arendt hätte halt von ihrer Upper West Side Wohnung ja nur nach Brooklyn fahren müssen, ein paar Kilometer. Da hätte sie dann einen Schneider gefunden, der im Widerstand war, der johlend unter dem Tor von Buchenwald durchgefahren ist, in dem Mercedes des ehemaligen KZ-Aufsehers und dessen Frau eingeschüchtert hat, die ihn vorher hatte verprügeln lassen. Aber diese Welt, dieser Widerstand, das war eben denen, die auf der intellektuellen Ebene erstmal die Erzählung geleistet haben und das Geschichtsbild geprägt haben, auf jüdischer Seite kaum bekannt. Und dann kam ein starkes Interesse der Mehrheitsgesellschaft natürlich dazu, nach dem Motto, wir haben zwar Europa in Schutt und Asche gelegt, aber dann kamen ja die Trümmerfrauen und wir haben zwar Hitler gehabt, aber wir hatten auch den Widerstand, quasi diesen Widerstand so deutsch zu branden, obwohl eben der nicht-jüdische Widerstand proportional viel geringer war als der jüdische Widerstand. Und das zieht sich ja bis heute durch in Straßennamen und so weiter. Da kommen ja jüdische Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gar nicht vor.
Aber dabei haben Sie ja ganz viele Beispiele dafür gefunden. Schon der Titel Ihres Buchs, der führt ja eigentlich mitten ins Thema. Das ist nämlich ein Zitat. Mögen Sie uns mal eine Geschichte erzählen, damit man mal versteht, was Sie da herausgefunden haben?
Also dieses Zitat ist von Chaim Miller. Der gehörte der jüdischen Brigade in der britischen Armee an, die immer gerne nach Norden wollten, zunächst in Nordafrika aber eingesetzt waren, dann nach Norditalien verlegt worden sind, von dort auch nach Deutschland weiter wollten. um wirklich selber in Deutschland im Krieg zu kämpfen. Es kam dazu nicht. Aber die haben danach 1945 mit Hilfe des jugoslawischen Geheimdienstes, mit Hilfe von Listen der Amerikaner, mit Hilfe von eigenen Recherchen Hunderte und Hunderte von schwersten Nazitätern in Norditalien aufgespürt, haben sie in so einer Art rechtsförmigen Verfahren dann verhört und danach liquidiert. Also eine ganz machtvolle Aktion, weil ihnen zugleich klar war, sie sind ja teilweise dann auch nach Deutschland gereist, haben sich dort die alliierten Gerichtsprozesse angeschaut und wurden gewahr, die Deutschen setzen das nicht fort. Es findet gerade eine kalte Amnestie statt. Es bildet sich eine Rattenlinie, die berühmte Rattenlinie durch Italien nach Südamerika, wo also schwerste Nazitäter auch flohen. Und denen war dann klar, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und die haben es selber in die Hand genommen. Und die haben in ihrem Zeitraum deutlich mehr Verfahren durchgeführt als die gesammelte deutsche Justiz.
Unglaublich. Ja. Sie nennen ja auch ganz am Anfang Ihres Buchs oder relativ am Anfang erzählen Sie von Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds, der in Israel und in den USA sehr bejubelt wurde, weil sich Jüdinnen und Juden darin mal als mächtig dargestellt sehen. Und hier ist auch gerade ein Film im Kino Plan A mit August Diehl. Da geht es auch um so eine Gruppe Holocaust-Überlebender, die eine Racheaktion planen. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema langsam eher in der Öffentlichkeit ankommt?
Ich hoffe, es kommt eher in der Öffentlichkeit an. Ich hoffe auch, dass ganz praktische Schritte jetzt mal endlich kommen, dass man auch mal Straßen nach Eva Mamlock zum Beispiel benennt, die mit 14 auf das Hertie-Kaufhaus am Halleschen Tor in Berlin geklettert ist, um dort Nieder mit Hitler draufzuschreiben. Danach ins KZ kam, aus dem KZ wieder raus, weitergekämpft hat. Also die ist mindestens so bewunderungswürdig wie Sophie Scholl. Aber für Sophie Scholl gibt es viele Schulen und Straßen. Für Eva Mannenmark gibt es nur einen einzigen Stolperstein. Ich hoffe also, dass sich da was ändert. Und es hat sich ja eigentlich auch für mich ganz persönlich auch die Sicht auf den Film von Quentin Tarantino geändert. Ich habe das damals für so eine Art Phantasma gehalten, weil es ja auch so im brechtschen Sinne quasi so etwas so entrückt ist, verfremdet ist, schon in der Besetzung, ja, also Til Schweiger als Jude, den man ja aus ganz anderen Rollen dann auch kannte. Und auf einmal im Nachhinein wurde mir klar, boah, das stimmte ja alles, was da drin war. Diese ganzen, was uns ein Quentin Tarantino als Fantasien vorgestellt hat, so war's. Also das stimmt und es stimmt auch der jetzige Film Plan A. Das war aber eine andere Gruppe, die sogar noch mehr wollte, nämlich 6 Millionen Deutsche umbringen. Und dazu ist es zum Glück aber auch nicht mehr gekommen.
Herr Dörfer, wie haben Sie eigentlich recherchiert? Wie haben Sie diese Geschichten rausgefunden, wenn die so, ja, ich will nicht sagen, unter den Teppich gekehrt, das klingt so banal, aber wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe mir im Grunde alles besorgt, was so an Selbstzeugnissen da war. Es haben ja zum Glück einige Leute, die in den verschiedenen Gruppen waren, auch Dinge geschrieben. Dann gab es Ansätze von Reportagen dazu, zum Beispiel von John Cantara, der dann in das Kibbutz der Widerständler nach Israel gefahren ist und dort Interviews geführt hat. Das ist aber dann so im Sande verlaufen. Der hat das auf seinem Blog veröffentlicht. Dabei hätte das damals natürlich schon eine größere Resonanz haben müssen. Und ich habe auch schon mit Leuten direkt und indirekt gesprochen. Also im jüdischen Altenheim, mit einer Doktorandin, die viele ältere jüdische Menschen interviewt hatte, weil man muss ja dann auch direkt ran, man muss diese Fragen stellen, sie sind ja oft vorher gar nicht gestellt worden.
Konnten Sie denn das auch in Ihrer Familie dann tun? Denn Sie haben ja gesagt, die haben gar nicht so viel darüber gesprochen, was Sie so im Innersten bewegt haben. Haben Sie das jetzt nachholen können mit Ihrer Mutter?
Ich habe es ganz wenig nachholen können, weil nur sozusagen die Verwandtschaft bedeutet da nicht unbedingt eine Offenheit. Mhm. Die Offenheit hängt zusammen mit der psychischen Verfassung der jeweiligen Person. Und das kann auch jemand ganz Fremdes sein. Und ich glaube, dass meine Mutter auch vor vielem geschützt wurde. Meine Großeltern haben so eine Art Fantasiewelt aufgebaut, die längst nicht so bedrohlich war. Meiner Mutter waren viele historische Tatsachen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass auch sie als Halbjüdin natürlich für die Ermordung direkt vorgesehen war. Das war ihr so gar nicht bewusst. Und dann hatte ich ein interessantes Erlebnis mit meinem Onkel, der dann aber sehr schnell das Thema brachte auf die Unterdrückung, die dann in der DDR gleich einsetzte. Man hatte zuvor ja einen Elektro-Großhandel, wurde dann also als Kapitalist da auch gleich wieder verfolgt und ist dann wiederum geflohen, um Ausbildungschancen im Westen zu haben. Das war für ihn näher, das war für ihn leichter zu verarbeiten. Bei dem anderen war er auch noch sehr klein. Also in meiner Familie war es schwer. Aber mit anderen bin ich da schon ins Gespräch gekommen und komme auch jetzt nachträglich noch mit ganz vielen ins Gespräch.
Das heißt, Sie haben auch schon viele Reaktionen darauf bekommen. Ja. Was denn zum Beispiel?
Also die tollste Reaktion der letzten Tage jetzt mal von jüdischer Seite war, dass eine Mitglied, auch Shoah-Überlebende aus meiner Gemeinde, hatte mich auch im Radio gehört und sagte, ah, super, genau das, so hätte ich es auch mal sagen müssen. Das war alles von A bis Z richtig. Also auch so diese, das war auch ein bisschen mein Impetus. Also ich, der ich dann die Stärke habe, auch Dinge mal ein bisschen härter und deutlicher auszusprechen, auch für die Generation vor mir und die Menschen in meiner Generation, die vielleicht noch stärker traumatisiert sind, es aber mal auszusprechen, für die auch auszusprechen, die es eben nicht aussprechen können. Und also auch gerade von jüdischer Seite habe ich nur zustimmendes Feedback bekommen.
Und in einer Göttinger Schule wird Ihr Buch auch gelesen, nicht? Das ist doch auch ein schöner Effekt.
Das ist ein schöner Effekt. Ich bin dann quasi der Hauptredner am Gedenktag des 27. Januar im Rathaus. Das wird sogar jetzt von Tag zu Tag weiter aufgebaut. Zuletzt hat die Initiative Bündnis gegen Rechts auch noch für Musikuntermalung gesorgt. Ich habe gerade heute mit Daniel Kempin aus Frankfurt, haben wir 4 Lieder ausgesucht, die da auch noch stattfinden werden. Gleich im ersten Lied wird die Maschinenpistole eines jüdischen Partisanen besungen, die möglichst genau funktionieren und möglichst viele Deutsche erschießen soll. Also ja, das schockiert etwas, aber auch das wollen wir noch so ein bisschen runder machen.
Achim Dörfer, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen, sehr gerne.
Das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen beim Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen.